Ich habe das mit meiner damaligen Freundin sehr gerne geguckt. Sie ist Arzthelferin. Wir beide saßen da mit dem Stethoskop um den Hals gelegt, damit wir auch eingreifen können, wenn es nötig ist. Und ich habe das geliebt.
Ihr habt ja gegenseitig Doktorspiele danach gemacht. Das ist mir doch schon klar. Welt da draußen. Wir sind da. Steven Spielberg, euer liebster Film- und Serienpodcast. Heute mal mit dem Duett aus einem Mo und aus einem Berg.
Im Duett, da ist es nett. Im Dubett, da ist es netter.
Hm. Mhm. Gut. Ist das ein Schlager aus deiner eigenen Feder?
Ja, genau. Ich mache jetzt einen Schlager. Ich sehe halt, das bringt auch 2025 immer noch Geld.
Mhm. Ja.
Und warum nicht? So eine Rockkarriere liegt mir nicht. Da muss man seine Instrumente spielen können und so einen Kack, da habe ich keinen Bock drauf. Kriegt man nur so gnädelige Finger von.
Ja, irgendwie geht auch beides. Ich hatte am Wochenende wieder eine schöne Mucke mit der Coverband. Mhm. Da waren wir auf einer Privatfeier auf einem schönen Grundstück. Es war warm, aber angenehm trotzdem. Mhm. Und da waren wir so der eine Act für das etwas modernere und danach gab es dann so DJ-mäßiges, aber alles dann so ein bisschen schlageresk.
Da war der eine der Acte.
Ja.
Sozusagen.
Das war quasi ein Mehrgenerationenfest sozusagen, musstest du dann eben ein bisschen alles abholen.
Ja. Ja, das ist bei solchen Feiern ist das so. Und wenn sie es dir dann danken.
Ja. Ne? Hat aber sehr viel Spaß gemacht. Ja.
Ja, was ist denn der Top-Song, den ihr covert? Wo geht die Meute am stärksten ab? Was ist denn da bei euch im Repertoire?
Da gibt's viel Schönes. Ich habe immer das Gefühl, dass Valerie immer ganz gut ankommt.
Mhm.
Von Amy Winehouse.
Nee, okay.
Und Mark Ronson, Entschuldigung.
The Zootons. Das ist ein Cover von den Zootons, die auch die bessere Version gemacht haben.
Wenn du das sagst.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das sehr gut ankommt.
Mhm.
Und was gibt's noch so? Down in the Past ist immer ganz schön von Mando Diao. Schöne Dance-Nummer. Ja, gibt so einiges.
Aber sind ja beide so Indie-Rock-Nummern. Das heißt, also erstmal wird der Indie-Rock abgegrapscht und dann kommt Helene raus.
Nee, Helene machen wir nicht. Helene machen wir nicht, das lehnt unsere Sängerin ab. Das macht sie sehr sympathisch, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Ja.
Also Gassenhauer hat man natürlich auch, so Wonderwall oder sowas. Das wollen die Leute von Coverbands, die akustisch sind. Das ist einfach Pflicht.
Mhm.
Da kannst du nichts machen.
Mhm. Ja, ich hatte mal eine Freundin, die wollte gerne singen. Dann habe ich sie mit jemandem zusammengebracht, der das hätte ermöglichen können. So, ne? Auch so Wochenenddinger und so. Und dann hat er gesagt, so hier ist die Setlist, das ist das, was wir spielen. Und sie guckt drauf, da ist ja Tina Turner drauf. Und er sagt, ja klar, da brennt die Hütte. Und sie sagt, nee, da mache ich nicht mit. Und das war's zu ihrer Gesangskarriere.
Aha.
Ja.
Ja, wir haben auch einen Tina Turner Song.
Ja gut, erinnere mich daran, dass ich nie vorbeikomme.
Warum?
Ich kann das nicht ertragen. Das geht einfach nicht.
Nicht mal GoldenEye?
Nee, ich kann so viele Antirhythmen kann ich gar nicht bilden in meinem Kopf.
Ach, hör doch auf. Naja, gut.
Hör doch auf.
Dass wir musikalisch nicht auf den grünen Zweig kommen, das haben wir schon öfter festgestellt.
Genau.
Aber da meine Band ja Die Bond heißt, haben wir uns natürlich den Witz gestattet, ein paar Bond-Songs zu spielen. Da muss GoldenEye natürlich mit.
Ja, das ist natürlich dann auch wieder ganz ulkig, ne, wenn ihr ein schönes kleines Bond-Medley macht oder so. Aber auch bei Bond-Songs, da können wir ja mal eine Top 10 aufstellen, da gibt es deutlich bessere als den.
Ja, das stimmt schon. Aber wir haben auch noch Skyfall und You Know My Name.
Ah ja, gut. Also, ja, kann ich mitleben.
Aber wir schweifen ab in musikalische etwas. Gefilde.
Ja, wir haben gar keine Zeit. Ich will ja noch ins Kino. Also,
ach,
ja.
Guck an.
Ja, lass mal anfangen. Du hast dir was auf Position 1 gesetzt. Also seit das auf Netflix angekachelt wurde, frage ich mich, warum und wer? Und du bist natürlich immer die Antwort, ne? Warum ist das da und wer guckt es sich an?
Vor allen Dingen, ich habe mir das extra aufgehoben, bis ich mit dir podcaste, weil bei den anderen zwei Nappeln dachte ich mir, kann ich das gleich stecken lassen. Und ich dachte, bei dir habe ich so einen Hauch, ein Hauch von Chance, dass ich dir das vielleicht schmackhaft machen kann.
Ernsthaft?
Das ist natürlich jetzt nichts super Dolles. Das ist wirklich was für einen regnerischen Sonntagnachmittag. Aber ich fand es sehr charmant. Und es geht in dieser, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Filmkomödie, die man auf Netflix gucken kann mit dem Titel Nonnas, um italienische Nonnas, also die Omas, die in der Küche stehen und typisch italienisch Landesküche zubereiten.
Deswegen Susan Sarandon, ne? Wissen wir ja alle.
Ja, gut. Ja, die ist da auch ein bisschen mit reingecastet. Aber das ist wirklich sehr charmant, denn es geht sozusagen um Vince Vaughn spielt Joe Scaravella, der immer gerne früher bei seiner Mutter in der Küche mitgestanden hat und zugeguckt hat, wie die so schönes italienisches Essen für die ganze Familie zubereiten. Und als seine Mutter dann stirbt, trauert er natürlich sehr und erbt dann eben Geld und weiß eben sowieso gerade nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll und kauft in dem Viertel, wo sie früher auch auf dem italienischen Wochenmarkt waren, ein leeres Lokal und will dann ein italienisches Restaurant eröffnen mit dem Konzept, dass er solche typischen alten Omas, italienische Omas dort castet, die dann in dieser Küche kochen. Und das ist sehr charmant, weil ich finde auch Vince Vaughn hat ein ganz gutes Gespür für so Komik, finde ihn sympathisch und der macht es auch ganz gut, wie er versucht, diese alten, sturköpfigen, zeternden, temperamentvollen Omas da irgendwie zusammenzuführen, weil die sich alle gegenseitig natürlich Spinnefeind irgendwie sind. Und das ist einfach so ein Feel-Good-Ding. Das kann man machen, das tut niemandem weh. Das hat die ganz typischen dramaturgischen Höhepunkte und Tiefpunkte, ne, bis das Restaurant mal so anläuft und bis man dann endlich mal was hinkriegt und so. Das ist schon mal vorne bis hinten. Eine der Köchinnen dann in seinem Restaurant ist gespielt von Talia Shire, die kennen wir ja. Also eine etwas bekanntere im Cast. Du hast Susan Sarandon vorhin erwähnt, die ist da auch mit dabei als eine, die nicht altern kann, also auch nicht so weit weg von der Realität, die immer ihre gemachten Brüste irgendwo in die Auslage legt und gerne von Männern angesprochen werden möchte. Also da, das ist alles irgendwie genau, wie man sich's vorstellt und geht auch am Ende so aus, wie man sich's vorstellt. Ist aber nicht unnötig mit irgendwelchen Liebesgeschichten groß aufgekitscht. Das ist okay. Und ich dachte, da du ja auch so italienische Wurzeln hast und dich auch für Kulinarik begeistern kannst und vielleicht auch einfach so ein lockeres Komödiending mitnehmen könntest, wäre das nicht falsch.
Ja. Also letztlich, ne, auch Lorraine Bracco ist ja dabei, die mag ich ja sehr gerne. Linda Cardellini ist ja auch nicht schlecht. Also ja, ich glaube, das könnte so ein Sonntag, bevor der ernste Film anfängt, kann man das vielleicht mal wegglotzen, Ding sein. Gut. Aber genau. So die Kachel sah scheiße aus, der Look sah nicht so geil aus, so ja, ist jetzt nicht ganz oben auf meiner Top-Liste, ne?
Also ich sehe ja manchmal relativ viele Filme, die in so eine ähnliche Kerbe schlagen und da muss ich sagen, ist der mit Liebe zum Detail gemacht. Also das ist schon, das ist alles charmant.
Naja, dann. Liebe zum Detail habe ich jetzt nicht. Das tut mir sehr leid. Tyler Perry's Straw ist auch so eine Kachel, die dir auf Netflix um die Ohren kommt und ist mit 25 Millionen Views dann, als der dann da war, plötzlich irgendwie der erfolgreichste Film, der weiß ich nicht, wie sie das immer messen. Taraji P. Henson spielt hier die Hauptrolle, spielt eine alleinerziehende Mutter, die einfach à la Falling Down quasi von einem Unglück ins nächste tapst. Also irgendwie wohnt sie in der Gegend, wo sie nicht richtig schlafen kann, weil die laute Musik läuft. Ihre Tochter liegt neben ihr mit einem Kopfhörer, damit sie überhaupt pennen kann. Dann wacht sie auf, dann wartet da schon die Vermieterin und sagt, ich kriege heute meine Kohle, sonst schmeiß ich deinen ganzen Bums auf die Straße. Sie hat aber die Kohle nicht. Die Tochter erzählt davon, dass sie gehänselt wurde, weil sie die $40 Schulgeld fürs Essen nicht hatte und so. Und sie sagt, heute gehe ich zur Arbeit, heute kommt der Scheck, dann komme ich mittags rüber, zahl das in der Schule und alles wird wieder gut. So, nichts davon wird passieren, nichts davon wird mehr gut. Auf dem Weg zur Arbeit ist ein Arschloch-Cop, der ihr quasi die auf der Straße die Spur nimmt, dann anhält, sie anbrüllt, also Road Rage vom Feinsten, nur dass er halt ein Cop ist, ein anderer Cop kommt und er droht ihr dann mit allem Möglichen, ich mach dich fertig, wenn es nach mir geht, dann bist du bald im Knast und. Es wird also nicht besser für sie. Am schlimmsten ist es halt, sie geht dann zur Arbeit, ihr Boss ist auch noch ein blödes Arschloch, will ihr den Scheck eigentlich gar nicht geben. Und während die beiden da so verhandeln, kommen zwei Bösewichte durch den Hintereingang und wollen sie ausrauben. Der eine Bösewicht spricht sie an, denn sie hat ein 1 Meter großes Namensschild auf der Brust. Das ist ja so ein amerikanisches Ding. Und im Handgemenge entreißt sie dem Bösewicht die, ich liebe das, dass ich die ganze Zeit Bösewicht sage, die Waffe und knallt ihn ab. Und der Boss ist dann an der Stelle nicht etwa happy, geile Mitarbeiterin, ja, Mitarbeiterin des Monats, sondern er sagt, das hast du dir alles ausgedacht. Und ab da geht es dann nur noch komplett bergab. Also es passiert dann noch was, das dazu führt, dass sie plötzlich irgendwie eben tatsächlich verdächtigt wird, an diesem Raub da beteiligt gewesen zu sein. Sie nimmt ihren Scheck, den sie dem Typen da entreißen konnte, auf den Blutflecke sind, mit rüber in eine Bank. Die ist nur gegenüber, die Cops kommen, bla und blub, zipp und zapp. So, Tyler Perry. Tyler Perry kennt man als Schauspieler, eben als Schreiberling und auch als Filmemacher. Tyler Perry hat irgendwo, ich habe keine Ahnung wo, in Los Angeles oder was auch immer, quasi sein eigenes Studio und der dreht wohl allerhand solcher Fernsehfilme, nenne ich es jetzt mal. Die meisten davon kriegen wir nicht zu sehen, weil die landen dann auf kleineren Sendern in den Staaten, denn das ist einfach so Nischenpublikum. Das ist, man merkt die ganze Zeit, dass das irgendwie so ein bisschen, ja, in Amerika sagt man dazu so ein Lifetime-Film ist. Lifetime ist so ein Channel, der bringt immer so rührselige Gurken raus oder auch mal, wenn sie mal einen Actionfilm machen, dann wirkt das alles so ein bisschen eine Spur neben der Hauptspur. Also alles nicht so richtig geil. Und so ist das ja auch. Das Einzige, was wirklich gut ist, ist Taraji P. Henson. Die spielt sich einfach den Arsch an die Wand. Das ist, wenn die zusammenbricht, dann fühlst du das. Wenn die leidet, dann fühlst du das. Aber bei allen anderen ist das überhaupt nicht der Fall. Der hat da Leute besetzt, wo ich mich frage, Mann, wo hast du denn die her? Die eine Detective Kay Raymond, gespielt von Tijana Taylor. Boah, ist die mies. Also wirklich, da kann die Frau an der Obi-Kasse wahrscheinlich mehr abliefern als die. Und es wird nicht besser. Sinbad, kennen wir ja vielleicht noch von früher aus den 80ern und so, spielt hier ein Penner im Rollstuhl. Kein Mensch weiß warum. Er führt der Geschichte nicht zu. Sherry Shepard spielt noch mit. Die hat ja einen Run, weil die bei dieser Abbott Elementary, glaube ich, mit dabei war in der Serie oder bei irgendeiner anderen Serie. Auf jeden Fall ist sie bekannt und sehr beliebt. Die war auch bei Precious dabei und so. Aber die Story ist halt wirklich nicht gut. Die ist nicht gut. Man ist dann hinterher froh, dass es um ist. Ach, Tyler ist dann halt auch noch so kackenfrech, dass er uns einen scheimalanischen Twist servieren will.
Oh, Steven ist ja an Bord. Steven ist dabei.
Der dann alles in ein rundes Bild bringen will. Und ich habe mich bei vielen Stellen wirklich so gefragt, wenn das schwarzes Kino ist, ja, wenn das so ist, wie ihr in eurer Hood lebt, wie ihr euch gegenseitig alle behandelt, ja, dann, also kein Wunder, dass es ständig bergab geht. Kein Wunder, dass die Leute einfach gerne Waffen tragen und sich abknallen gegenseitig. Die werden, jeder behandelt hier jeden wie den letzten Drecksack. Alle, weiß wie schwarz auf grün auf blau, alle sind scheiße und so werden sie auch behandelt. Und dabei dreht halt diese Frau dann quasi durch. Ja. Ich würde sagen, lass den einfach.
Ja. Ja. Aber irgendwie schreit auch alles da dran, muss man überhaupt nicht gucken. Was hat dich denn dazu gebracht, das zu gucken?
Ja, weil eben ich mich gefragt habe, ich habe tatsächlich schon mal einen Tyler Perry Film gesehen, nämlich er hat eine Variante von Alex Cross gemacht, was ja eine sehr beliebte Buchreihe ist, was ja auch erst vor kurzem eine neue Serie bekommen hat und es gibt zwei oder drei Alex Cross Filme und einer davon ist von ihm mit ihm. Und den habe ich schon gesehen und dachte ich, na, vielleicht macht das jetzt ja besser, weil der war auch nicht besonders gut und es ist halt Mrs. Henson. Die ist halt eine tolle Schauspielerin, da kann man nichts sagen. Also ich dachte halt, die kann den Film tragen und retten. Tragen kann sie ihn, aber retten kann sie ihn leider nicht.
Ja, falsche Hoffnung. Ne? Die Hoffnung starb.
Da fallen wir alle gerne mal drauf rein.
Ich kann anknüpfen und du ja auch eigentlich nochmal, denn letzte Woche mussten wir dich ja schmerzlich vermissen bei unserem Talk. denn wir haben über Predator, Killer of Killers gesprochen. Und ich bin, wie gesagt, ja da so ein bisschen reingeschlittert in das Ding. Hatte ja richtig, richtig viel Spaß. Zum einen kannst du natürlich auch nochmal kurz anknüpfen und sagen, dass du ihn wahrscheinlich auch sehr gut fandest und unterhaltsam.
Ja.
Und zum anderen habe ich mich dadurch ja berufen gefühlt, Prey zu gucken, was ich gemacht habe.
Ja, also Killer of Killers ganz schnell von mir. Ich fand den auch gut, aber nicht so gut, wie ihn alle gerade machen. Weil es bleibt am Ende ein Zeichentrickfilm. Und das könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ganzen Fachbegriffe ist ein Zeichentrickfilm. Und da ist meine Liebe eh nicht so groß. Ich kann schon sehen, warum der gut ist. Ich verspreche mir jetzt, wenn da so viel Liebe reingeht, dass der Dan Trachtenberg für Badlands ordentlich was zu bieten hat. Fand den schon gut, aber dreht man nicht durch alle. Gerade die Geschichte, die letzte Geschichte, also nicht die, es sind ja drei plus eine so ungefähr. Und die dritte mit dem Flieger, die hat mir überhaupt nichts gegeben. Die fand ich an keiner Stelle besonders gut. Da sind die ersten beiden auf jeden Fall besser.
Das stimmt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber das hatte ja auch Sandro so ein bisschen angedeutet, ne? Predator hat ja generell einfach das Problem als Filmuniversum, dass es einfach nichts zu bieten hat im Hintergrund. Ne? Das ist eigentlich immer die gleiche Geschichte. Es geht immer um einen epischen Kampf, der in einem Film irgendwie in irgendeiner Art und Weise ausgetragen wird. Und das ist halt das Ding. Und es gibt noch so ein paar Tropen, die immer wieder vorkommen und so ein paar Regeln, möchte ich mal sagen, die das Ganze so ausmacht. Aber im Grunde ist es immer das Gleiche.
Ja.
Und das ist bei Prey auch nicht anders. Aber ich finde, das ist wirklich ein absolut gelungener Versuch, das Predator-Prinzip einfach in die jetzige Generation zu tragen. Mhm. Es ist im Grunde genommen das Gleiche, aber macht eben vieles deutlich moderner, klarer, geiler inszeniert, geilere Effekte, geilere Optik und das Ganze auch mit einer weiblichen Hauptfigur zu besetzen, ist auch natürlich zu der Zeit en vogue gewesen, funktioniert hier aber auch super. Also ich hatte wahnsinnig Spaß, muss auch sagen, den kriegt man ja auf Disney, wie quasi alles aus diesem Franchise. Das sah super gut aus. Also der ist ja von 2022, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Ja.
Gestochen scharfes 4K, wirklich super geile Landschaftsbilder. Das Setting des Films ist ja 1700, schieß mich tot, im Comanchen-Gebiet. Und dieser indigene Stamm, der muss sich dann eben nach der alten Jagdlegende muss dann halt jeder ja irgendwie seine große Jagd machen und dann ist eben der Predator das Objekt von unserer Hauptfigur Naru, die auch ein kleines Cameo hat bei dem Animationsfilm, was auch ganz cool zusammengeführt ist. Also ich mochte das sehr. Das ist spannend. Sogar meine Frau fand das richtig gut, obwohl das, glaube ich, auch gar nicht so ihr Genre ist. Aber das ist einfach toll gemacht. Man kann sich auch, das ist gut mitreißend. Es sieht fantastisch aus. Also ich hatte damit viel Spaß.
Ja, ich habe ja damals drüber geredet. Du wüsstest vielleicht wann. Ich weiß es nicht mehr. Es ist auch tatsächlich schon eine Weile her. Ich mochte den auch. Also schon so, dass der Spaß macht beim Gucken, aber es ist halt tatsächlich so, wie du sagst, im Grunde kommt da dieses Arschlochwesen, das sich Schwächere sucht, um sie umzubringen. Es wird uns vorgemacht, er sucht sich von den Schwächeren aber die Starken aus, aber dadurch, dass der die ganze Zeit quasi unsichtbar rumflitzt, ist er trotzdem, bleibt er ein Arschloch. Aber ich hatte auch tatsächlich auch Spaß mit den anderen Filmen, wo man nicht so viel Spaß haben sollte. Weil wenn du dich darauf einlässt, dass die Geschichte halt ist, wie sie ist. Ich mochte Predators gerne damals, diese Reinkarnation. Ich mochte den Original natürlich, auch den zweiten aus den aus 1990 kam der ja, weil der halt total weird ist irgendwie. Ich kann den allen was abgewinnen. Die einzigen, die wirklich abstinken, sind halt die Alien versus Predators. Das funktioniert halt in meinem Universum auch nicht. Aber
ja, vielleicht kriegen wir das ja bald in gut.
Ja.
Pläne dafür gibt's ja, die gemunkelt werden. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, wenn das ordentlich angepackt wird, vielleicht auch was wird.
Ja, und das merkt man ja. Der Trachtenberg, wenn er, der macht da was, der versucht was Neues, das sieht spitzenmäßig aus, die Schauspieler sind toll, die sind auch noch nicht so abgenudelt, dass du die Gesichter alle schon kennst. Klar, jetzt hat er eine weibliche Hauptrolle genommen. Das ist auch fair, weil während der ganzen Geschichte gab es da noch nicht so viele. Deswegen würde ich ihn was jetzt nicht ankreiden. Ist gut geschrieben, insofern. Und da hat der Sandro recht. es ist halt geil zu sehen, was sie mit dem Predator in den ganzen Reinkarnationen machen. Also es gibt halt welche, die sehen halt richtig geil aus und wenn die sich dann ausschälen aus ihrer Verpackung und so, welche Gimmicks sie sich da einfallen lassen und wie die agieren, wie die Mimik quasi dann von denen ist, das macht schon Spaß. Und die Idee, das jetzt ins 17. Jahrhundert zu machen, ist natürlich ein Door-Opener. Du kannst ja ein Multiversum voller Predators machen.
Ja.
Jede Zeit. Deswegen gespannt auf Badland. Guter Film.
Genau, und ich, wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, mal so ein bisschen entgegen meiner Regel, dass ich immer nur den ersten von diesen 80er-Action-Klassikern gucke und dann keinen mehr, könnte ich mir vorstellen, dass ich dann einfach mal gucke, vielleicht noch was anderes da
ist. Also das Gute ist, dann lass mir das vielleicht, sage ich dir das mal. Also Predator 2, der aus 1990, hat mit dem ersten überhaupt nichts gemein. Und das ist halt das Gute daran. Du hast ja eigentlich einen Kopffilm in Stadt, in L.A., glaube ich, ist das L.A., ich will nichts Falsches sagen, aber es ist heiß und Danny Glover ist angepisst as hell von Anfang bis Ende und das ist im Grunde ein anderer Film. Und wenn du dann, die anderen sind ja dann sehr gerne immer, das sind ja alles Reboots. Also Predator und Predators, ja. The Predator, das sind ja alles Reboots und erzählen die Geschichte wieder von Anfang. Das heißt, nach deiner Logik, ja, sind das gar keine aufeinanderfolgenden Filme zwangsläufig, sondern jedes Jahrzehnt hat seinen Predator und dann müsstest du die eigentlich alle gucken.
Hm. Ja, kann ich mir vorstellen. Da bin ich nicht abgeneigt. Ja. Dann sind das alles abgefreakte Geschichten, die da erzählt werden.
Ja. Wir stolpern etwas. Wenn wir Steven nicht haben, dann ist das mit den Übergängen schlecht. Aber ich rede jetzt über Freaky Tales. Der kommt, hat soll, Obacht, er soll am 26. Juni in die Kinos kommen. Ich sehe das nicht, weil das nicht gut ist. Und ich wüsste nicht, wer sich das im Kino angucken will. Wirklich nicht. Ich weiß aber, der wird wahrscheinlich so ein Direct-to-DVD sein oder du kannst ihn wahrscheinlich gleich kaufen oder sowas. Es wird damit geworben, dass in der Hauptrolle Pedro Pascal ist. Der ist ja gerade Man of the Hour, der ist überall drinne. Wir haben ja auch Ben Mendelsohn, den sehe ich auch immer sehr gerne. Der hat so einen schönen, fiesen Look manchmal drauf. Und ja, es sind Freaky Tales. Es sind vier miteinander verbundene Geschichten, die im Jahr 87 in Oakland, Kalifornien spielen. Und die Verbindung ist am Anfang überhaupt nicht klar. Am Anfang ist das, sehen wir halt so ein Paar dabei zu, die vielleicht schon Boyfriend, Girlfriend sind, aber auch noch nicht so richtig und das am Ende dann sein werden, die sich in ihrem Local Jugendzentrum mit Nazis anlegen bis zur Eskalation. Am Ende fliegen Körperteile und Blutmassen, was ganz charmant ist. Und die beiden sitzen zum Beispiel in einer Szene in einem Diner und Pedro Pascal kommt rein, geht an denen vorbei, sitzt am Tisch, aber die Geschichte bleibt bei den beiden und dann ist das so Pulp Fiction-Style in der Geschichte, in der es dann um Pedro Pascal geht, sehen wir diese Szene dann natürlich auch aus seinem Blickwinkel mit einer verlängerten Einstellung und diese Geschichten sind alle so ein bisschen freaky. Es wird im Vorfeld behauptet, so eine Stimme aus dem Off erzählt uns, dass eben in Oakland in 87 die Stimmung etwas ganz Besonderes war. Es war elektrisierend und das wird dargestellt durch so ein grünes Glowing, das ab und zu mal und so ein Blitz, der ab und zu mal so einschlägt. Und das hat die Leute ein bisschen verrückt gemacht und ein bisschen crazy und daher kommen diese Geschichten. Nachher Ben Mendelsohn ist der Vater von einem der Nazis, die da vorher auf die Schnauze gekriegt haben und so und es wird total freaky und durchgeknallt. Für zu Hause auf der Couch ist der gut. Der hat einen ganz, ganz harten 80s abgenutztes Videoband-Style. Der wird dich total kaputt machen, Beck. Du wirst den nicht gucken wollen, weil das wird dich, das wirst du so zum Kotzen finden, das weiß ich jetzt schon. Du kannst ja schon mit einem hervorragend gemachten 70er-Look in einem anständigen Hochglanzfilm nichts anfangen. Und hier ist das so, dass sie halt diese Software, die du dir fürs Handy kaufen kannst, mach mein Video, das ich gedreht habe, alt und lass es bzzzen und so ein bisschen Circuit-Bending, so dass die Farben sich verdrehen und so ein Shit, das ist da alles drin, von vorne bis hinten, andauernd. So und dann spielen sie ständig mit der Framerate, 4:3, 16:9, 8x8, 1:1, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht genau, warum sie das immer machen. Also es gibt ja dem Film nicht mehr. Deswegen glaube ich nicht, dass das im Kino laufen wird bei uns. Also nicht mal die abgefahrensten, kleinsten Kinos, weil das Feeling haben wir ja in Deutschland gar nicht. Dieses Feeling hatten wir ja nie. Weißt du, wenn du ein Ami bist, lebst irgendwo in den Suburbs oder in einer normalen Stadt, kannst du das vielleicht noch alles nachvollziehen und so, aber wir können das nicht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, für die Couch, tippitoppi, kann man machen. Pedro Pascal ist immer gut, seine Geschichte ist auch nicht ganz schlecht. Aber der ist absolut, der ist, ich habe die anderen beiden Geschichten schon wieder vergessen, ehrlich gesagt.
Ich habe hier so einen Trailer so ein bisschen laufen. Es, ich glaube, ich könnte es überleben. Es geht einigermaßen, aber wenn die Geschichten halt dazu jetzt nichts hergeben, dann wird es wahrscheinlich schwieriger.
Ja, also man kann auch nicht so ganz genau erklären, warum die, also am Ende gibt es noch so, dass ein NBA, also so ein Basketballstar, der wird ausgeraubt und leider passiert dann was in seinem Haus, dass es seiner Familie hinterher nicht mehr so ganz so gut geht und dann hast du plötzlich so ein Pulp Fiction Blutsplitz Zip-Zap-Moment, wo du sagst, wo kommt das denn jetzt her? Und es passt dir nicht rein. Aber Pedro Pascal, Ben Mendelsohn, Tom Hanks in einer Nebenrolle, besser als die letzten ganzen Filme. In dieser kleinen Nebenrolle habe ich ihm alles, was er gesagt hat, abgenommen und ich fand ihn charmant und ich musste lachen, weil er dann auch noch einen geilen Gag macht. Also, Tom Hanks wieder in Bestform. Wenn er das jetzt mal auf den Film übertragen könnte, vielleicht ist es dafür alleine das schon wert, dass man hier mal reinguckt.
Ja gut, aber ich finde, so wie das pitcht, klingt es jetzt nicht so schlecht, weil ich würde ja, was... Von dieser Art, wie die Geschichten so sind und dass das alles so ein bisschen drüber ist, das und das 80er-Setting, das wirkt irgendwie organisch zusammen, glaube ich. Ich meine, würde ich auch erwarten, dass das alles ein bisschen, naja, so ein bisschen trashig und ein bisschen abgedreht und ich glaube, das ist dann.
Es ist auch für Leute wirkt. Gemacht, das merkt man, die eine große Liebe für Musik haben. Hier spielen zwei Punkbands am Anfang und bevor sie dann die Nazis vertrümmern, was immer gut ist, ich kann das nicht oft genug sagen. Und die auch eine Liebe haben für Filme, deswegen eben diese Pulp Fiction-artige Szene im Videoladen, in dem Tom Hanks halt eben versucht, den Leuten gute Filme anzudrehen, die dann aber immer natürlich den letzten Scheiß kaufen wollen. Das ist jetzt auch keine neue, das gab es in anderen Filmen ja auch schon, aber wenn Tom Hanks das macht, in so einem Kordjackett, dann ist das irgendwie nochmal witziger.
Ja, das kann ich gut glauben. Ich habe dir den neuesten Film auf Apple TV Plus mitgebracht. Mhm. Seit letzter Woche online, heißt Echo Valley. Und da prangt auch auf dem Thumbnail ganz groß Julian Moore und Sydney Sweeney. Das heißt, ich bin dabei. Ich habe den geguckt. Und das ist im Grunde genommen ein Krimi. Wir sehen schon im Trailer, dass es irgendwann dazu kommen wird, dass Sydney Sweeney, die sozusagen die Tochter von Julian Moores Charakter spielt, Julian Moore heißt Kate Garrett und Sydney Sweeney heißt Claire, und die steht irgendwann mal im Flur, nachts, durchnässt vom Regen draußen und sagt, dass sie Hilfe braucht, weil es ist was passiert. Und das dadurch, dass wir das schon aus dem Trailer kennen, weil sobald du drüber fährst, fängt der Trailer schon an, das ist das Erste, was du siehst. Das heißt, kommst gar nicht umhin, selbst wenn du keine Trailer guckst, das zu wissen. Mhm. Und dann braucht der Film, also ich würde sagen, geschlagene 25, 30 Minuten, bis es zu dieser Szene überhaupt erstmal kommt. Okay. Das hat mich schon so ein bisschen genervt, weil das fühlt sich alles wie Ballast an. Es wird dir halt erzählt, dass Julian Moore auf einem Pferdegehöft arbeitet, welches sie alleine führt, denn ihre Partnerin, sie ist lesbisch, ist gestorben vor kurzem. Wir erfahren am Anfang noch nicht so genau warum, aber es muss relativ plötzlich gewesen sein. Und wir erfahren, dass die Tochter drogenabhängig ist und als Junkie immer mal wieder auftaucht, Geld oder irgendwas mitnimmt und dann wieder verschwindet. Mhm. So. Und wir kriegen das Ganze dann irgendwie zigmal aufs Butterbrot geschmiert und zusammengebaut, wie das alles so ist und dass sie mit dem Pferdegehöft nicht klarkommt, weil sie immer noch in Trauer ist und weil sie es nicht verarbeiten kann und weil die Tochter auch nichtsnützig ist. Und dann hat sie noch Geldsorgen, denn das Gehöft ist auch baufällig und dann muss sie dann immer zu ihrem Ex-Mann, gespielt von Kyle MacLachlan, der ihr immer mal so einen Check ausstellen muss, damit das ganze Ding nie untergeht. Und das kriegen wir alles so erzählt und dann denkst du dir, okay, ja, haben wir schon in 5000 Filmen gesehen. Und mehr als das wird's auch in dem ganzen Rest des Films nicht mehr. Denn als dann irgendwann mal der Drogenchef-Dealer und der nichtsnützliche Freund von Sydney Sweeney, auch Junkie, dort auftauchen und versuchen, noch mehr Geld rauszuerpressen aus Julian Moore und dann verschwinden, Da merken wir, okay, es wird also auf eine große Katastrophe hinauslaufen. Und die Katastrophe soll also sein, dass sie auf einmal eine Leiche im Auto hat und ihre Mutter um Hilfe bittet, was wir denn jetzt machen. Und dann sehen wir den Rest des Films, was damit so passiert. Und das ist in jeder einzelnen Szene so, dass du dir denkst, ja, habe ich in dem Film schon mal gesehen, habe ich in dem Film schon mal gesehen, habe ich in dem Film schon mal gesehen. Mhm. Das heißt, wenn ich mit der Geschichte schon nicht punkten kann, dann muss ich mich vielleicht auf was anderes konzentrieren. Es gäbe die Schauspieler. Es sind namhafte Schauspieler dabei. Dich würde es freuen. Es ist auch Fiona Shaw in der Nebenrolle. Die ist auch fantastisch. Mhm. Die haben aber alle keine Charaktere geschrieben bekommen, wo sie irgendwie zeigen können, dass sie Schauspielern können. Da passiert nicht allzu viel. Auch dass Sidney Sweeney hier mitspielt, ist auch ein bisschen eine Mogelpackung, weil du siehst sie so im ersten Viertel des Films und dann nur noch sehr wenig und sporadisch. Und am Anfang, ja, kriegt die auch in ihrem drogenverseuchten Hirn irgendwie mal so einen Anfall, wo sie ein bisschen rumschreien kann, aber viel mehr passiert da auch nicht als das. Okay, also schauspielerische Leistungen halten dich jetzt auch nicht wirklich bei der Stange. Ist es irgendwie besonders vom Look her? Nö, auch nicht. Es ist handwerklich absolut solide, aber auch nichts Besonderes. Ist es irgendwie intelligent erzählt? Nö, eigentlich auch nicht. Eigentlich so hastig, wie es in solchen Standard-Krimis irgendwie so passiert. Ist das Ende irgendwie besonders überraschend? Nö, auch nicht. Es ist durchweg absolut ein mittelmäßiger Film, der nichts Besonderes erzählt, nichts Besonderes hat und eigentlich in dem Sinne auch nur enttäuschend ist. Es ist okay, wenn man so vielleicht auf so Krimi-Plots steht und den 100. Aufguss von so einer Geschichte nochmal ertragen kann und will, dann zugreifen. Ansonsten gibt's hier nicht viel zu holen.
Ja, das klingt auch ein bisschen traurig, weil ne, wir haben ja immer noch, also es gibt immer noch gute Beweise dafür, dass Apple Besseres macht, bessere Filme, bessere Serien. Nicht besser als alle anderen, aber immer wieder mal so ein paar Highlights hat, wo man einfach sieht, da ist viel Grips reingegangen und Geld und sie gönnen sich das. Und das hier, ich habe das auch in einer anderen Kritik schon mal gehört, jetzt vorgestern, die geht so ähnlich in deine Richtung. Man kann das machen, aber das ist plötzlich wirkt das wie Füller-Content. Und das ist man bei Apple nicht gewohnt. Natürlich passiert das wahrscheinlich zwangsläufig irgendwann mal. Aber mich zieht nach der ersten Kritik und nach deiner jetzt da überhaupt nichts hin. Weil wenn ich Krimi-Plots haben will, dann weiß ich halt, dass es mittlerweile schon deutlich bessere gibt. Es gibt bessere Serien, bessere Filme, die spannendere Geschichten erzählen. Da brauche ich das jetzt nicht machen. Ne?
Nee. Ich dachte mir bei dem Cast und auf Apple, da wird es schon was Qualitatives sein, aber es ist halt wirklich absolut vergessenswert und braucht eigentlich kein Mensch. Auch, ja, ich weiß auch nicht, ob ich Domhnall Gleeson abkaufe, dass der so ein Boss von so einem Drogenring sein soll. Also der spielt schmierig, ja, aber ich finde ihn halt zu keinem Zeitpunkt furchteinflößend. Und das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Da habe ich mich ja drumherum schlawinert. Also Julianne Moore brauche ich auch nicht mehr.
Nee.
Also die ist ja wirklich komplett nutzlos in dieser Rolle. Mhm. Die guckt andauernd mit einem weinerlichen Gesicht in die Kamera und du siehst ja an, wie furchtbar sie ihr Leben findet und alles so schwer ist. Und ach Gott. Mhm. Und die Tochter und sie glaubt aber trotzdem an die. Und ach nee. Mhm. Also, du willst sie einfach nur in den Arm nehmen und sagen, komm, leg dich bitte schlafen und wach, komm nicht zurück aus dem Bettchen. Bleib einfach liegen und tu dir was Gutes. Bring dir morgen Kakao mit ein paar Marshmallows drauf.
Tu uns was Gutes, bleib liegen.
Ja.
Ich bin ja auch kein großer Fan. Ich mag ihr Schauspiel nicht besonders und tatsächlich, um die meisten Filme mit ihr, wenn es ging, habe ich einen Bogen gemacht wegen ihr. Das ist tatsächlich so. Ich mag ihren Stil einfach gar nicht, ihren Look auch nicht. Und da kann die gar nichts für. Das ist auf jeden Fall eine talentierte, schöne Frau, aber sie geht mir halt hinten rum vorbei.
Ja, also man muss eben auch sagen, die ist auch sehr oft getypecastet. Also die bietet auch seit langer Zeit in ihren Rollen keine Bandbreite mehr an von verschiedenen charakterlichen Ausprägungen. Und hier passt das halt einfach nicht, sondern nervt nur. Zum Beispiel, wo es wirklich gut war, war bei dem kürzlich auch erst erschienenen Film mit Natalie Portman hier, May December. Mhm. Da passt das total. Die Frau, die sie spielt, nervt auch, aber das muss ja auch so sein für den Film. Und das ist wirklich, da ist es gut. Mhm. Aber hier fand ich es anstrengend.
Ich habe das immer noch nicht verknust, dass sie 2001 Clarice Sterling geworden ist. Im zweiten Teil von Schweigender Lämmer. Mhm. Der Film hat noch ganz andere Probleme als Julianne Moore, aber das sitzt wie ein tiefer Stachel in meinem Fleisch. Apropos Fleisch. Kommen wir mal zu einem Streaming-Anbieter, der hier immer wieder mal vorkommt, aber eigentlich trotzdem ein Schattendasein führt, die ARD-Mediathek.
Mm.
So. Franz Kafka hat mit dem, was ich jetzt bringe, nichts zu tun, glücklicherweise.
Okay.
Sehr gut.
Oh, ich hatte schon
du
Angst.
Armer. Ich hab dein Gesicht gesehen.
Ich habe im Urlaub die Verwandlung gelesen, es hat mir nichts gegeben.
Oh.
Das ist wirklich der Beweis dafür, dass dieser Franz Kafka wirklich so ein weinerlicher Jammerlappen war,
okay,
den ich echt nicht brauche.
Ja, da gehen wir jetzt mal nicht weiter drauf ein, weil ich das tatsächlich mag. Aber egal, ich möchte über die Video Nasties mit dir reden. Die Video Nasties ist eine Liste, die in den 80er Jahren in England zusammengeschustert wurde, auf der allerhand blutige und schlimme Horrorfilme vereint wurden, die dann eben von einer neu gebildeten Überwachungsgruppe als so obszön und so brutal deklariert wurden, dass sie verfolgt und verboten wurden. Verfolgt im Sinne von, die sind also tatsächlich in Videotheken gegangen und haben alle bestehenden Kopien rausgeräumt, ohne Schadensersatz zu leisten. Und dadurch sind die natürlich aber auch, ist diese Liste natürlich etwas ganz Besonderes geworden, denn wer sie dann alle noch hatte oder die Kopie an einer Kopie vorbeigetragen, der war was Besonderes. Und im Grunde geht es in Video Nasty, der Serie, genau darum. Wir sehen hier drei Teenager, zwei Jungs, ein Mädchen, die sich vorgenommen haben, diese kultige Sammlung einmal vollständig zu haben. Es sind 72 Filme. Da sind zum Beispiel so Klassiker drauf wie Mondo Kannibale oder Jungfrau unter Kannibalen oder Nackt und Zerfleischt. Alles Filme, die wir kennen. Aber auch natürlich Filme, die wir wirklich kennen. Der Original Tanz der Teufel ist da drauf. Der Original Gesichter des Todes. Und ich erinnere mich auch aus meiner zarten Jugend, dass gerade Gesichter des Todes und Tanz der Teufel natürlich bei uns auch auf Raubkopien gehandelt wurden, wie verrückt. Und diese 72 Filme wollen halt diese Teenager zusammenbringen, die beiden Jungs vor allem, denn sie wissen, dass wenn sie die alle zusammen haben und die dann gemeinsam verkaufen, dann gibt's richtig Asche. Und mit dieser Asche wollen sie aus Dublin entkommen, was für sie, also da leben sie und das finden sie nicht gut. Sie wollen in die große Welt, in die große Stadt. Sie wollen irgendwo nach London oder so. Und sie kriegen so nach und nach, wir steigen ein in Episode 1, dass sie im Grunde alle bis auf einen Film jetzt haben, einige sogar doppelt. Und dieser eine Film, der ihnen fehlt, den hat ein junges Mädchen, das in England lebt und den beiden auch angeboten hat. Wir können tauschen, wenn ihr mir einen von euren Doppelten gebt, dann können wir das durchtauschen und ich gebe euch den, der euch fehlt. Also machen sich die beiden auf und fahren nach London. Könnte jetzt eigentlich so eine witzige Geschichte sein über drei Teenager, die einfach eine Liebe für diese Art Filme haben. Und das ist es auch zu teilen, aber dann wird es plötzlich ein richtiger Mordfall. Und dann sind sie plötzlich Hauptverdächtige in einem Mordfall und werden gejagt und sind Staatsfeinde Nummer 1. Und das ist auf der einen Seite gut und schlecht. Also gut, weil das ist nicht das, was du erwartest, und schlecht, weil das nicht das ist, was du erwartest. Ich habe hier eine Comedy erwartet und es ist keine Comedy. Hier ist nichts Witziges drin. Die sind halt alle jetzt, ja, das sind jetzt nicht die hellsten Kerze auf der Torte. Die klauen auch das Geld vom Schulball, um überhaupt diese Filme kaufen zu können und sowas. Und dann plötzlich wird es eine Krimiserie, eine Thriller-Serie, eine Teenager-Thriller-Serie. Und hätte ich das gewusst, ihr wisst, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht so eingestiegen. Die Schauspieler sind alle okay, die machen da einen guten Job, aber man anhand, wie die aussehen und wie die sich benehmen und wie sie das erste Verhandlungsgespräch führen mit dem Typen, der den das eben aus dem Kofferraum da eins der Bänder verkaufen will oder sowas, erwartet man die ganze Zeit, dass das eine Komödie ist, dass da irgendwie Gags kommen. Und die kommen halt die ganze Zeit nicht. Und es wird auch nicht besser nach hinten raus, wenn der Thriller-Plot reinkommt, weil zu dem Thriller-Plot, vielleicht muss das so sein, schmeißen sie dann halt eben auch noch jede Menge Diversity Also Vielfalt, Chancengleichheit, Inklusion. Der Bully ist dann nicht nur ein Bully, sondern der ist dann ganz explizit homophob und ein Rassist ist er auch noch und so. Da ist dann auf einmal so viel drinne. Es sind nur 6 Folgen, die gehen nur eine halbe Stunde. Ziel verfehlt leider am Ende. Da kann jetzt die ARD-Mediathek nichts zu und die möchte ich hier auch wirklich ganz explizit loben, weil das Ding würde hier halt keine andere Plattform aufnehmen. Und weil es von BBC kommt, wird das in der ARD, landet das in der ARD, weil es halt eben nicht so die berauschende Serie sind, aber ab und zu landen BBC-Serien da, die würden wir sonst gar nicht zu sehen kriegen oder wir müssten sowas Verrücktes haben wie Magenta TV oder so und wer hat das außer Berg?
Ich habe nämlich heute was mitgebracht, was ich exklusiv dort geschaut habe.
Ja, als hätte ich es geahnt. Ich kann das jetzt ehrlich gesagt nicht empfehlen. Für die Leute, die echt so ein Fable haben für diese Filme und auch vielleicht diese Geschichte aus den 80ern dahinter kennen, dass die Filme wirklich verboten waren und vielleicht auch in der Zeit schon solche Filme geguckt haben als Raubkopien und sowas, da könnte das so ein bisschen diesen das Momentum haben, der ach, so war das früher, ach, was war das schön. Aber mehr dann auch leider nicht. Schade Schokolade.
Ja, ich finde, irgendwie die Story gepitcht klingt irgendwie cool. Also es ist schade, dass es nicht so geil umgesetzt ist, weil es bietet ja allerhand Raum, um schön quirky zu sein. Ne, gerade so dieses Setting Irland und dann eben so Richtung England und sowas und dann so 3 Jugendliche, die vielleicht auch nicht auf den Mund gefallen sind. Das bietet eigentlich was, aber es ist immer schwierig, wenn es so zugeschissen ist mit Themen, die da nichts zu suchen haben, auch so richtig beim Erzählen der Geschichte, die nichts zutun.
Ja.
Aber vielleicht hätte man es anders
und
nicht gefüllt.
Und du merkst
aber
das halt eben auch. Du merkst, dass das nicht da reingehört. Also der eine von den beiden Jungs ist, glaube ich, indischer oder pakistanischer Abstammung. Und das wird in der ersten Folge, wird das mal einmal ganz kurz thematisiert. Und dann ist der total, dann ist er ganz schnell dabei und hat einen Spruch. Ja, so von wegen, du dummer Nazi, bist sogar zu blöd zu erkennen, was ich bin. So in der Art, irgendwie sowas. Mhm. Und dann denkt man sich, alles klar, der steht auf beiden Beinen, der ist so, und der trägt auch diese Idee. Ich will die sammeln, ich will dann weg, ich will dann dies, ich will dann das. Und im weiteren Verlauf weicht das alles dann irgendwie auf. Dann ist so diese eine Diss dann doch zu schlimm und der andere, und dann fragt man sich, wo kommt denn das jetzt plötzlich her? So, und sie hätten es lieber komödiantisch machen sollen, weil das hätte einen super Raum gegeben. Also gerade zum Beispiel, was mir spontan eingefallen ist, in der ersten Folge kriegen sie ja ein Tape, das sie lange vermisst haben, kaufen das, fahren sofort nach Hause, machen es in Videorekorder und sowas. Und ich hätte es halt super gefunden, wenn sie das, was sie dann sagen, auch wirklich zeigen. Nämlich sie sagen, also der Typ sagt, wir machen den jetzt an. Ja, okay, dann gucken wir den auch. Ja, okay, also nicht wieder einscheißen wie beim letzten Mal. So, da weißt du, das läuft alles darauf hin, dass das, okay, jetzt könnte es witzig werden, jetzt passiert was Schlimmes in dem Film und er scheißt sich halt wieder ein. Ja, oder die Tür geht auf, die Oma kommt rein und fällt tot um, weil sie dann bei Kannibal Holocaust irgendwie was Schlimmes sieht. Irgendwie sowas. Nichts davon passiert. Das bleibt halt der einzige Gag, so ungefähr.
Ja. Okay. Ja, wir sollten dich bei solchen Sachen immer zu Rate ziehen. Du hast da gute Ideen.
Ja, ich pitch die da mal.
Schade.
Ja.
Ich habe was mitgebracht, wo wieder was passiert ist, was immer mal hier vorkommt. Wir unterhalten uns privat außerhalb des Mikrofons irgendwie über irgendwas und ich denke, ja, haben wir ja mal in der Folge drüber gesprochen. Und da ich ja der Chronist der Truppe hier bin, habe ich nachgeguckt, wir haben da in keiner Folge drüber gesprochen. Zumindest wüsste ich es nicht, wenn da draußen irgendjemand Findiges ist, der da sagt, doch, das war so gewesen. Dann schickt mir mal die Folge und den Zeitstempel und dann gucke ich da nach und trage das nach. Aber bis dahin müssen wir uns begnügen damit, dass wir jetzt endlich drüber reden können, denn ich habe es gesehen. Ich habe Cuckoo geschaut. Kann man gerade kostenlos bei Prime bekommen. Ist ein schöner Indie-Film, der auch gut von A24 sein könnte. Gerade was so Art und Look angeht des Ganzen. Wir haben in der Hauptrolle Hunter Schafer als Gretchen. Und Dan Stevens als Herr König, das sind so die großen beiden Gegenparts in diesem Film. Und es geht darum, dass Gretchen mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter und ihrer Stiefschwester nach Deutschland sozusagen auswandern, weil die Eltern dort ein Alpenresort eröffnen möchten. Und dazu, zu diesem Zwecke, fahren sie in die Alpen zu Herrn König, der dort ein eigenes Alpenresort hat der sie bei sich dort auf diesem Gelände wohnen lässt, solange sie noch dabei sind, ihr eigenes da aufzuziehen. Und die Mutter ist wahrscheinlich noch nicht so lange tot, denn Gretchen hat noch wahnsinnig doll damit zu tun, dass ihre Mutter jetzt fort ist. Sie trauert noch extrem, kann auch nicht so, ist auch natürlich super traurig drüber, dass sie jetzt von ihrer Heimat und ihren Freunden und ihrer ganzen gewohnten Umgebung weg ist, um da irgendwo im verkackten Deutschland in den Alpen bei den letzten Hinterwäldlern in so einer komischen sektenartigen Gemeinde rumzuhängen. Und sie beschließt auch relativ schnell, dass sie da so ein bisschen Geld irgendwie zusammenkratzen will, damit sie wieder zurückkommen, denn das alte Haus ist irgendwie noch da. Und dort will sie irgendwie neu anfangen, alleine, fernab von ihrer komischen Neufamilie, die mit der Frau von seinem Vater, von ihrem Vater. Und wo sich das dann hin entwickelt, ist auf jeden Fall horrormäßig. Also es hat auf jeden Fall große Horrorfilm-Anleihen, ist sehr abgedreht und ist aber, das meine ich jetzt keinenfalls negativ, ich glaube, du weißt, was ich meine, denn du hast den Film ja auch gesehen. Das ist jetzt nicht der große Wurf, was Story angeht. Aber was halt in dem Film wahnsinnig gut ist, ist die ganze Inszenierung. Mhm. Und das hat mich die ganze Zeit so bei der Stange gehalten, weil ich das super fand. Der ganze, dieses ganze Art, wie die Szenen aufgebaut sind, wie die Kameraperspektiven sind, wie Spannungsbögen aufgebaut werden, wie man mit dem einen Feature, was wir jetzt vielleicht nicht vorwegnehmen wollen, weil das ist schon gespoilert, wie die damit stilistisch spielen, das macht sehr, sehr viel Spaß. Also das hat mich richtig begeistert.
Unterschreibe ich alles. Also von der Geschichte her ist das für Leute, die eben gerne so weirde Filme sehen und auch viele das schon von konsumiert haben, da merkt man an der einen oder anderen Stelle so Anleihen an andere Filme, an andere Abläufen. Aber was der Film wird hier getragen von Hunter Schäfer und Dan Stevens. Ich finde, die sind großartig zusammen. Das macht Spaß, ihnen zu. Ich finde, Dan Stevens mag ich sowieso so gerne, weil der etwas sehr Weiches hat, aber halt eben auch was Böses haben kann. Und er braucht halt nicht viel tun, um beides quasi in seiner Mimik zu haben. Ich kenne den halt natürlich auch aus Downton Abbey, wo ich ihn das erste Mal so richtig wahrgenommen habe. Ja, und dann siehst du ihn dann in so kleineren Filmen, wo er auch mal jemand spielt, der Bullies auf die Fresse haut. Und hier ist er halt der sehr seltsame Herr König, bei dem wir von Anfang an merken, irgendwas ist off. Ne, also irgendwie ist der atonal zu uns, aber wir wissen nicht genau warum, bis wir dann nachher lernen, warum das so ist und immer mehr erfahren, was in seinem Kopf vorgeht und wie das so, was das dann auch alles mit Hunter Schäfer macht und wie sie sich da ja quasi dem auch erwehren muss. Ich hatte da, also was ich sehr unfair finde, ist, der Film hat auf IMDb eine 5,7 und das ist absolut unfair. Ich weiß nicht.
Ja, finde ich auch.
Also bei mir ist der auf jeden Fall höher. Ich habe den zweimal schon gesehen. Der hat bei mir einfach Spaß gemacht. Ich mochte das Schauspiel gerne. Ich mochte die Musik, die sie benutzt haben, gerne. Der Schnitt ist super. Die Regie von Tillmann Singer ist sein zweiter Film. Ich finde, das hat er super gemacht. Die Schauspielauswahl ist toll, den kann man alle gerne zugucken. Und vor allem, du weißt halt, ich sag mal so, die erste halbe Stunde weißt du überhaupt nicht, was sie von dir wollen. Das ist wie so ein bisschen Lynch-esque, das ist so ein David Lynch auf Sparflamme, diese Hotellobby, so, und wir fragen uns die ganze Zeit, passiert jetzt gleich was? Und dann erwarten wir auch, dass was ganz Großes und Komisches passiert. Und dann ist das alles dann nicht. Und dieses Hochfahren und wieder runterfahren, ich mochte das sehr gerne. Also Kuko ist auf jeden Fall.
Ja.
Ich weiß nicht, warum wir nicht drüber geredet haben. Ich mochte den sehr gerne.
Und was halt auch geil ist, wir haben ja auch gesagt, die Story ist jetzt auch kein großer Innovationspreis, aber das wird auch angesprochen. Es gibt ja auch so eine Szene, wo dieser Herr König dann auch mit der Familie redet und immer so seine großen Reden schwingt und das ist halt so ein Schwätzertyp. Mhm. Und sie steht daneben, sag mal, rafft keiner von euch, was der da labert? Und das finde ich so schön, dass das halt angesprochen wird.
Ja.
So, und das finde ich richtig gut.
Ja, und was ich halt auch sehr mochte, ist tatsächlich, dass sie eben Englisch, Deutsch, Französisch reden. Hier, also auch Dan Stevens spricht Deutsch, klar, sie machen da ja auch, aber man erwartet das, ich habe das trotzdem nicht erwartet. Ich dachte, das ist ein ausländisch produzierter Film und im Original spricht Dan Stevens halt auch Deutsch. Ich weiß nicht, welche Version du gesehen hast, aber
die synchronisierte, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er Deutsch spricht, weil der hat ja auch bei dieser deutschen Produktion Ich bin dein Mensch.
Ja.
Ist ein deutscher Film, da hat er ja auch komplett deutsch gesprochen. Ja,
also den hättest du auch hier im Original gucken können, weil das war ein ganz tolles Kauderwelsch, Deutsch, Englisch, ein bisschen Französisch drinne und so. Und ja, ist vielleicht nicht der ganz große Wurf, aber daran betrachtet, dass es A, ein deutscher Spielfilm ist, das ist der zweite, ist von Tillmann Singer, dass der die Leute hier rankriegt. Hunter Schäfer ist ein ganz, ganz, ganz großes Talent. Das ist einfach so, also was die hier abzieht.
Schade, dass du nie Euphoria gucken wirst.
Ja, ja, ja. Naja, vielleicht eines Tages mal, man weiß es nicht. Und Dan Stevens ist halt hier auch super. Ja. Ich mochte den sehr gerne, kann den auch echt empfehlen.
Genau, und für die Art von Geschichte, die sich da so entspinnt und diese Folklore und diese Mystik dahinter, ist halt auch der Schauplatz 1A. Also das passt genau in dieses Alpensetting. Das macht viel, viel Sinn. Sollte man gesehen haben, wenn man gerade so ein bisschen auf so abgefahrenen Scheiß steht, kann man sich das gut geben.
Yes, please, do Kuckuck. It. Kuckuck. Ja, ich habe euch ja schon vor geraumer Zeit in unseren Bandchat geschrieben. Wartet mal ab, wenn ihr endlich Mobland gucken könnt. Jetzt könnt ihr Mobland gucken. Es ist noch nicht fertig, weil Paramount ist ja auch ein Arschloch und schickt euch da wochenweise raus. Ich glaube, es sind 3 Folgen mit auf einmal gekommen und der Rest kommt jetzt wochenweise. Ich weiß es nicht. Aber Mobland ist die neue Guy Ritchie-Serie. Und als ich gehört habe, dass es die geben wird, habe ich mich gefreut. Und ich hatte auch Angst, weil ich bin jetzt nicht der größte Fan von Tom Hardy. Tom Hardy ist, weißt du, der ist irgendwie so ein bisschen wie eine Pizza. Wenn du Hunger hast, dann isst du die, aber wenn der Rand dann halt Mist ist oder es ist zu viel drauf und es ist so ein bisschen matschig in der Mitte, dann bereust du es hinterher. Und so ist es oftmals bei Tom Hardy in seinen Schauspielrollen. Es gibt so ein paar Rollen, mit da werde ich einfach nicht warm. Aber hier ist das eine Rolle, die nimmst du ihm ab. Er ist halt einfach, er ist quasi der Fixer für die größte Gangfamilie, die es in England gibt. Er zeigt also 2 Generationen von Gangster, die Familienbeziehungen, die Beziehungen untereinander und er ist halt der Fixer. Er ist so ein bisschen wie, hast du mal Roy Donovan gesehen, die Serie?
Nee, mit Liev Schreiber, ne?
Genau, der Roy Donovan ist ja auch im Grunde ein Fixer für Gangsterfamilien und so, das ist da so ein bisschen entlehnt. Ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir sowas sehen, aber das ist halt jetzt hier so, er spielt Harry de Sousa und er arbeitet für die Harrigan Family. Und da ist der Chef Pierce Brosnan und seine Frau ist Helen Mirren. Und Helen Mirren hasst man von der ersten Sekunde, wo sie auf dem Bildschirm ist, bis zum Ende der ersten Staffel. Ich habe sie komplett gesehen. Ich kann euch sagen, das macht so einen Spaß. Die ist so durchtrieben böse und zeigt das halt auch. Und die haben dann diesen, beide, auch wie sie miteinander umgehen, Brosnan und Mirren, die lieben sich abgöttisch, die sind zusammen quasi groß geworden, aber die können sich halt trotzdem auch hassen in dieser Beziehung. Und sie macht halt Dinge, die der Familie wehtun und Harry ist halt derjenige, der dann immer so geholt wird, um das zu fixen. Es fängt halt an in der ersten Folge, dass also der Enkel von Helen und Pierce Brosnan, der geht aus und trifft sich mit dem Sohn des größten Widersachers, den die haben. Also quasi die zweite Gang. Und die gehen dann tanzen in den Club und dann werden sie irgendwie angelabert und dabei zieht dann der Harrigan ein Messer und sticht auf so einen Typi ein und läuft dann weg. Das wird alles gefilmt und Harry ist halt der Typ, der dann angerufen wird, hier, fix das mal, hol das Video, seh zu, dass die Cops nicht dahinter kommen etc. pp. Das macht er auch, das macht er wie immer, der sucht den dann und stellt dann fest, so hier, ich habe jetzt das Video und der Typ, aha, der hat überlebt, dann geht er zu dem ins Krankenhaus und sagt, pass auf, wenn du auch weiterhin überleben willst, na, wie wir es aus Mafia-Filmen kennen, dann hältst du einfach die Fresse und wenn dich die Bullen fragen, wer hat zugestochen, dann weißt du es nicht. Ja, und dafür schulde ich dir mal einen Gefallen und der Gefallen, den habe ich hier schon eingelöst, weil ich könnte dich auch einfach killen. So, das ist die Idee. Und dann denken wir, das Problem hat er gelöst, was soll jetzt noch passieren? Aber es stellt sich dann raus, dass der Sohn von dem anderen Crime-Boss verschwunden ist. In derselben Nacht. Und man geht davon aus, dass der einfach so geschockt war von dieser Messerattacke, dass der dann weggelaufen ist. Und im weiteren Verlauf der nächsten Folge erfahren wir dann eben, dass das nicht ganz so gelaufen ist. Wir lernen aber erstmal die Mechanismen in dieser Harrigan-Familie kennen. Harry selber hat eine Frau und hat auch eine Tochter und die kommen beide immer zu kurz. Die werden dann auch ein bisschen missmutig, weil er halt immer zu den Harrigans fahren muss, aber das ist halt sein Job. Pierce Brosnan spricht hier mit einem Akzent, da habe ich ein Interview drüber gelesen, dass er, also er spricht einen irischen Gangster, der halt eben so tief in einem bestimmten Teil von Irland aufgewachsen ist, dass der seinen eigenen Akzent quasi geboren hat. Und die Engländer haben sich da hart drüber lustig gemacht. Als das dann da lief, haben sie gesagt, oh, was hat der denn geraucht? Was ist denn da los? Und es wird ja immer schlimmer, wenn der sich aufregt. Dann vernusselt er die Wörter noch schlimmer. Ich habe das gefeiert. Ich habe das so geliebt. Das macht so einen Spaß, das zu gucken. Und wenn ihr das guckt und ihr guckt das im Original, werdet ihr wahrscheinlich nicht umhin kommen, Untertitel anzumachen, weil auch Helen Mirren hat auch ihren eigenen Akzent. Tom Hardy nuschelt nonstop. Also kein Wort kommt aus seinem Mund, dass ihr das versteht, weil er endlich in seiner ihm angeborenen Sprache sprechen kann. Und das ist natürlich dann für mich, ist das eine Freude, der muss sich nicht verstellen, der muss nicht plötzlich hochgestochenes Englisch reden oder sowas, sondern der spricht Gangster-Englisch. Die Geschichte hat dann 10 Folgen und im Grunde geht es darum, dass die einen sagen, die Harrigan-Familie, die ist am Untergehen und wir wollen den Clan übernehmen und wir wollen die Straßen übernehmen, so wie wir das kennen. Und dann gibt's diesen einen Typen, der halt sagt, ich schick euch, also Richie Stevenson heißt der, und der ist halt eben der Chef von einer Band in Südlondon und die haben quasi das Fentanyl-Geschäft unter sich und Koks und Drogen. Und die Harrigans beschließen dann, obwohl sie wissen, dass das diesen Stevenson aufregen wird, auch in das Geschäft mit Fentanyl einzusteigen. Ja. Und ab da ist alles tits ab. Also in jeder Folge passiert was, wo du sagst, das kann nicht euer Ernst sein. Und es gibt auch so Folgen und es gibt so Momente, wo man denkt, ach, alles klar, Tom Hardy ist also Superman. Okay, habe ich verstanden. Und es gibt auch so ein, zwei Sachen, da muss man bei der Logik jetzt nicht, weißt du, der ist so tief in der Scheiße, dass man denkt, jetzt, da kann er niemals rauskommen und dann fixt es ein Telefonanruf. Ja, aber das ist dem Aufbau geschuldet. Nach diesen 10 Folgen, es werden mehrere Staffeln kommen. Da bin ich mir sicher, weil das ist mit das Beste, was Guy Ritchie in letzter Zeit abgeliefert hat. Wenn man dieses mag, dieses Dreckige und wirklich Dreckige, das ist nicht witzig wie The Gentleman oder sowas. Das ist hier, das ist dreckig. Und ich habe ja nur die erste Staffel von Gangs of London gesehen, weil mir da vieles nicht gepasst hat. Und die war ja so sehr konzentriert auf die knallharte Action. Und deswegen war die auch so erfolgreich. Das ist hier alles nicht so. Hier ist mehr so die schnoddrige Rotzgeschichte der Bösewichte. Toby Jones hat hier eine Rolle. Die ist auch so geil. Der spielt halt so einen Typen, den sie quasi aus der Rente zurückholen, weil der in den 80ern maßgeblich daran beteiligt war, die großen Familienclans aufzubrechen. Und dann kommt der da wieder rein und sitzt dann vor so zwei schnoddrigen Cops, die dann auch so sagen, ja, was will denn jetzt der Opa hier? Und dann sagt er das auch. Ja, ihr denkt euch bestimmt, der Opa braucht nur Kekse und Tee, dann hält er die Fresse. Aber das dreht sich dann nur 10 Minuten später, dreht sich das so um 180 Grad. Damit rechnet man niemals in der nächsten Szene. Und das macht halt Spaß. Ich habe diese 10 Folgen so genossen, hatte da so viel Spaß mit. Werde die auf jeden Fall nochmal gucken dieses Jahr. Das baue ich ein, weil das macht halt Spaß. Paula hat nur 2-3 Folgen geguckt, weil ihr das dann doch zu schwer war mit dem Verstehen. Ich kann euch das nur empfehlen. Wartet ab, vielleicht bis alles zusammen ist, weil ich musste auf die letzte Folge warten und das Warten ist dann schon nervig. Das ist dann wirklich, wirklich nervig. Aber hier Pierce Brosnan, Tom Hardy, Paddy Constantine, dann noch andere, die eine Schauspielerin, deren Name mir gerade nicht einfällt, die ich natürlich auch kenne und liebe Joan Froggatt. Auch eine Lieblingsschauspielerin von mir aus Downton Abbey. Also das ist eine Schmiede der guten Schauspieler. Schaut das alle mal. Jede Menge andere. Geoff Bell, den kennt man auch. Dann, also alles, was Rang und Namen hat in der Szene, ist in dieser Serie. Genug drüber geredet. Geht zu Paramount und guckt euch das an.
Das ist geil. Es ist eine wahre Freude. Deswegen machen wir das hier. Mo in absoluter Begeisterung, nicht zu bremsen. Ja. Ich komme überhaupt nicht drum hin. Ich könnte es mir nie verzeihen, das nicht zu gucken.
Ich hoffe.
Ich könnte dir nie wieder in die Augen gucken. So habe ich das verstanden. Ja. Ich gucke das natürlich. Das klingt doch nach viel Spaß. Ich sehe Pierce Brosnan sowieso gerne. Tom Hardy ist für solche Rollen auch irgendwo geschaffen. Solche grobschlächtigen Typen, die mit Gewalt alles lösen. Das haut bei dem Mann hin. Das kauft man dem auch ab. Und ja, Guy Ritchie hat viel, viel Gutes abgeliefert, was ich sehr mochte. Und das klingt hier nach dem Ganzen in par excellence.
Ja, hat eine super Bewertung. Ne? Liegt bei 8,7.
Jetzt müsste man eben nur Paramount haben.
Alle. Ja, das ist natürlich eins unserer vielen Probleme. Die guten Serien werden so verteilt, dass wir wieder alle Streamingdienste brauchen. Ja, aber auch dafür gibt's ja Lösungen.
Ja, die wissen schon, wie sie es machen.
Ne?
Jetzt habe ich natürlich was mitgebracht, womit ich dich jetzt ja gar nicht so richtig anfasse. Ich glaube, in keinen Aspekt, denn ich rate einfach mal, du hast noch nie irgendwas von The Walking Dead gesehen.
Da redest du leider falsch. Ich habe tatsächlich, habe ich mal ein paar Comics geschenkt bekommen und das war zu der Zeit, bevor die Serie gestartet ist und dann hieß es plötzlich, jetzt kommt die Serie und es wird die erste Zombie-Serie. Das war noch vor American Horror Story da und es war ein großes Hallo und dann habe ich glaube, aus der ersten Staffel, ich würde mal sagen, so 5 Folgen geguckt und dann abgebrochen.
Ja. Okay.
Das war's. Ich weiß, dass du quasi alles gesehen hast, dass du Walking Dead Bettwäsche hast und sogar noch die letzte schreckliche Staffel verteidigen konntest.
Stopp. Jetzt. Also, ich habe die Hauptserie komplett gesehen, das ist richtig. Ich würde definitiv sagen, das habe ich auch damals gesagt, ich würde nicht sagen, dass die letzte Staffel die schlechteste ist. Mhm. Da gab es davor schlechtere. Ich finde, dass hat noch mal ein bisschen angezogen, weil ich kann beipflichten, die Serie ist viel zu lang gewesen. Die hat viel zu viele Staffeln gehabt, die hat sich viel zu sehr um sich selbst gedreht, die hat dann irgendwann mal so einen Seifenopern-Effekt bekommen, dass du einfach Figuren hattest in diesem Setting, die eine gewisse Beziehungskonstellation untereinander haben, die immer mal Bäumchen wechseldichtmäßig wechselt, ne, der hat mal mit dem eine Liebelei, der hat mal mit dem eine Fehde und hin und her und zipp und zapp und immer mal stirbt jemand und auch immer mal Hauptfiguren und irgendwann hat sich das so durchgewechselt, dass man wieder bei der Ursprungskonstellation mal angekommen ist. So übertrieben gesagt war das so ähnlich und oft konnte man dem Ganzen auch nichts Neues hinzufügen, nichtsdestotrotz wahnsinnig prägend gewesen für die ganze Serienlandschaft. Also ich kann mich auch noch erinnern, es gab Zeiten, da haben sich The Walking Dead und Game of Thrones wirklich Schlagabtäusche geliefert. Wenn du an dem Tag, wo die neue Folge rauskam, das nicht gesehen hattest, wurdest du am nächsten Tag gnadenlos durchgespoilert im Internet. Du konntest das Internet nicht öffnen, ohne dass dir alles aus diesen Folgen verraten wurde. Mhm. Das war schon krass und ich finde auch ganz geil, dass ich irgendwie Teil dessen war. Und ich muss auch sagen, ich hatte immer Sympathie für die Serie, weil natürlich weiß jeder, ich bin Fan einfach von postapokalyptischen Setting. Das ist schon mal viel wert. Ich finde auch, die haben sich natürlich sehr, sehr, sehr spezialisiert, diese Zombies halt wirklich cool darzustellen. Das können die einfach. Ne? Das ist ja so weit gegangen, dass Breaking Bad bei einer sehr berühmten Szene des Ablebens einer sehr berühmten Figur sich effekttechnisch Rat geholt hat bei der Crew von The Walking Dead. Also die können schon das gut inszenieren. Und wenn du den Anfang geschaut hast, dann kennst du natürlich auch die Hauptfigur gespielt von Andrew Lincoln, der diesen Stempel in seinem Leben nie wieder abschütteln können wird, dass er Rick Grimes aus The Walking Dead ist. Und nichtsdestotrotz war es aber, frag mich jetzt aber nicht in welcher Staffel, irgendwann war der ja weg. Es gibt also eine Staffel, in dem die Hauptfigur verschwindet. Mhm. Und er stirbt nicht irgendwie on screen. Das heißt, es wurde immer gemunkelt, dass es den noch irgendwo gibt und dass er nur verschollen ist oder ähnliches. Das wurde dann auch mehrfach im weiteren Verlauf bis zum Ende der Hauptserie angedeutet. Und damals, als ich die Hauptserie zu Ende geschaut habe, habe ich auch gesagt, oder kurz vorm Ende dachte ich, ich gucke nichts anderes mehr aus diesem Universum, denn währenddessen gab es ja schon vorher mal so Ableger, ne? Fear the Walking Dead war ja so eine Serie, da habe ich die erste Staffel gesehen, hat mir gereicht, habe ich gar nicht mehr weitergeguckt, war nicht meins. Dann gab es The Walking Dead A World Beyond, habe ich nie angefangen zu gucken, hat mich nie interessiert. Jetzt gibt's ja mittlerweile noch Daryl Dixon, hatte ich auch keine so richtige Lust, weil das ist auch der absolute Fanliebling als Figur, aber fand ich immer ein bisschen zu eindimensional. Und dann gab es ja noch eine Serie Dead City. Die ist, glaube ich, aber auch relativ erfolgreich. Gibt es, glaube ich, schon mehr als eine Staffel davon. Mit Negan, der auch durchaus nochmal ein großer Wendepunkt in der Serie war, als Figur gespielt von Jeffrey Dean Morgan, die eingeführt worden ist, die mit wirklich großen Tamtam gekommen ist. Alle waren total gehypt, inklusive mir. Und dann im weiteren Verlauf der Hauptserie hat man mit der Figur gar nicht mehr so viel gemacht. So, und dann gab es eben diverse Andeutungen, dass eben Hauptfigur Rick Grimes nicht tot ist. Und es gab jetzt eine Staffel mit dem Namen The Walking Dead, The Ones Who Live, wo Rick Grimes, wo man erfährt, wo er abgeblieben ist und wo quasi seine Frau aus der Hauptserie, Michonne, nach ihm sucht und ihn dann auch irgendwann findet und die beiden, man erfährt, was mit den beiden passiert. Mhm. Die habe ich gesehen. Die ist jetzt auch nicht taufrisch. Die ist, aus dem letzten Jahr, aus 2024. Es sind 6 Folgen. Eine Folge so 50 bis 60 Minuten und das ist einfach eine super Länge. Es ist abgeschlossen und es gibt sowohl den beiden Figuren einen Schlusspunkt, als auch eigentlich der Hauptserie. Es ist ein wirklich runder Abschluss für diese ganze riesengroße, elendlange Geschichte. Und das finde ich als Fan, der sich dafür immer erwärmen konnte, ziemlich gut. Egal, wie viele Schwächen das hat. Das hat erzählerische Schwächen, das ist... Ich habe es auch oft genug gesagt und ich wäre auch nicht müde. Ich werde nie verstehen, wie Figuren einfach irgendwo dastehen, sich seelenruhig unterhalten und dann ganz plötzlich von einem Zombie überrascht werden. Es hört man ja nicht von 1000 Metern Entfernung, wie die angeschlurft kommen. Naja, egal. Darüber muss man irgendwann mal hinwegsehen und da muss man drüber kommen über diesen Punkt. Und das war ich und ich hatte sehr großes Wohlwollen. Deswegen mochte ich das alles sehr gerne. Es hat mich alles gut unterhalten und ich finde auch qualitativ haben sie hier vieles richtig gemacht. Du hast eine gute Erklärung, wo er abgeblieben ist, warum er nicht zurück konnte, warum er auch kein Lebenszeichen senden konnte. Das kriegst du alles erzählt. Du kriegst auch eine gute neue Story innerhalb dieses Universums erzählt, die sehr schlüssig ist, auch im Allgemeinen für so ein Zombie-Setting. Mhm. Also das ist schon, kann ich mir auch gut vorstellen, wenn es wirklich mal so eine Zombie-Apokalypse gibt, dass das dann sowas, was hier so vor sich geht, dass das auch stattfinden kann. Das ist nachvollziehbar. Wie gesagt, ich glaube, da ist auch nicht wenig Geld reingeflossen. Ich finde auch einfach gut, dass sie nur 6 Folgen gemacht haben. Hätten sie irgendwie 10 oder 11 oder sowas gemacht, wäre es qualitativ bestimmt abgefallen. So können sie in 6 Folgen alles erzählen, was wichtig ist für den Ausgang dieser ganzen Story. Und das haben sie getan. Ich mag Andrew Lincoln in dieser Rolle. Der hat mir einfach wieder gut gefallen. Es war auch schön, ihn einfach wiederzusehen, nachdem er eben einige Staffeln weg war. Und ich bin sehr, sehr versöhnlich damit. Und ich finde auch, jeder, der The Walking Dead gesehen hat und vielleicht auch lange geguckt hat, sollte hier eigentlich reingucken. Selbst wenn man nicht mehr die letzten Staffeln gesehen hat, das ist völlig egal, weil es geht wirklich nur um das Ende von Rick. Mhm. Und auch ein bisschen das Ende von dieser ganzen Zombie-Welt. Also was heißt das Ende? Es ist ein gewisser Abschluss. Du könntest natürlich jetzt noch weiter erzählen in der Welt, weil es ist ja nicht auf immer Friede, Freude, Eierkuchen, alle Zombies sind weg und die Menschen bauen wieder auf. Ganz so ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall rund jetzt. Und wer The Walking Dead eben gerne noch mit Andrew Lincoln mochte, der kann hier einfach anmachen und kann nochmal in 6 Folgen das genießen und kriegt auch nochmal ein Ende serviert.
Das schreit ja für mich natürlich direkt danach, dass ich in meinen Fan-Edit Reddit muss und den schreiben muss, jetzt setz dich mal einer bitte hin und macht mal die Andrew-Geschichte rund und macht daraus die Serie und vergisst den Kram in der Mitte, weil von dem habe ich auch gehört, dass die letzte Staffel kam schon nicht gut an, aber es gab etliche davor, wo ja Leute auch geschrieben haben, sie haben sich da richtig selber durchschlurfen müssen und saßen wie Zombies auf dem Sofa. Also insofern, ich werde niemals nochmal alles gucken, weil mich das dann wirklich gar nicht kratzt. Und ich hatte halt schon am Anfang der ersten, das wurde ja sehr schnell verlängert und dann hatte das da schon so Soapy-Elements, weil man natürlich jedem Charakter seinen Aufbau geben will und seine Geschichte erzählen will. Das erklärt ja auch die Spin-Offs dann natürlich und so. Und zu der Zeit, genau wie du gesagt hast, war halt gerade der Überflieger eben Game of Thrones. Und Game of Thrones hat einfach der Serienwelt gezeigt, was man alles machen kann. Ne, wir können alle vom Kopf stoßen und trotzdem kommen sie zur nächsten Staffel wieder. Wir können plötzlich den Cast einfach ins Feuer werfen und verbrennen. Und trotzdem kommen dann die Zuschauer zur nächsten Staffel wieder. Und ich glaube, wenn die das vielleicht ein bisschen besser gemacht haben, hat Walking Dead dann irgendwie sich dann doch am Ende so ein bisschen verscherzt.
Ja, das lief auf jeden Fall zu lange. Aber mein Gott, die ganzen Leute, die da beteiligt waren, die wollen ja auch noch einen Job haben. Ja. Das haben sie irgendwie sich für sich hinbekommen. Und wie gesagt, die Ableger sind, glaube ich, nicht zu Ende. Also Dead City, weiß ich gar nicht, ob da schon eine dritte gegreenlightet ist. Aber ich war schon überrascht, dass sie vom Spin-Off sogar dann so einen späten Spin-Off nochmal mehrere Staffeln machen. Also das gibt immer noch genügend Fans, es gibt immer noch genügend Leute, die da wohlwollend draufschauen. Und ich kann das nachvollziehen, weil es ist bei mir ähnlich. Ich kann mir das angucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir unbedingt nochmal eine andere Spin-Off-Serie angucken würde. Hier fand ich es einfach sinnvoll und ich habe auch genau das gekriegt, was ich mir erwartet habe. Mhm. Ich habe einfach nochmal Rick bekommen mit Michonne und einen schönen runden Abschluss. Und das finde ich gut.
Ja, das ist ja auch jedem Fan immer zu wünschen. Uns ist das ja auch sehr wichtig, dass Serien einen richtig guten Abschluss haben. Und was natürlich auch immer toll ist, ist, wenn sich Serien die Zeit nehmen können, um eine Geschichte, die man schon gesehen hat, besser oder neuer oder länger oder ausführlicher zu erzählen. Und wenn dann dabei ein gutes Produkt rauskommt, dann sind wir natürlich immer ganz froh. Und so geschehen bei Überleitungsmo Department Q. Q, 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 Q. Auf Netflix. Diese Kachel kriegt ihr alle um die Ohren gehauen. Und hast du dich damit schon auseinandergesetzt? Weißt du, was das ist, Dr. Berg?
Nee, überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass da der gute Matthew Matthew Good, Hauptrolle ist. Und über den hatte ich ja in der letzten Folge mal gesprochen, in einem weniger gelungeneren Film, aber es lag nicht an ihm.
Genau, er gibt ja eigentlich immer sein Bestes. Ja, also Matthew Good ist niemand Geringeres als Karl Mork. Und Karl Mork wiederum ist niemand Geringeres als einer der erfolgreichsten Polizisten, die sich UC Adler Olsen mal ausgedacht hat. Das hier ist, also für die, die es noch nicht wissen, Department Q Staffel 1 ist im Grunde die Neuverfilmung von Erbarmen, dem ersten Buch der Reihe von UC Adler Olsen. Es gibt 10 Bücher, die er geschrieben hat über das Department, das Sonderdezernat Q, und 6 davon sind bereits verfilmt. 4 mit den sind richtige Spielfilme, die heißen auch Erbarmung, Schändung, Erlösung, Verachtung. Der 5. war dann Erwartung, der 6. heißt Verheißung. Nach Film 4 gab es einen kompletten Wechsel aller Beteiligten, weil der Schreiber himself nicht zufrieden war mit den Schauspielern aus den ersten 4 Filmen. Etwas, das ich nicht nachvollziehen kann. Ich muss ganz offen sagen, die ersten 4 Filme sind für so skandinavische Thriller wirklich super gemacht. Die erfüllen, also wenn man da, ne, ich habe eine Checkliste skandinavische Filme, was erwarte ich da? Zack, 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 zack. Das haben die alles getoppt. Ich weiß nicht genau, warum er da unzufrieden war. Mit der Neubesetzung, davon bin ich kein Fan. So, deswegen war ich natürlich auch etwas erstaunt, als ich dann gehört habe, Department Q ist im Grunde die Rechte wurden verkauft. Und dann gab es ein paar kleine, aber markante Änderungen. Sie nehmen sich kreative Freiheiten, die vorher wohl auch besprochen wurden. Nämlich eine Freiheit ist, dass der Handlungsort von Kopenhagen nach Edinburgh verlegt wurde. Die Schauspieler also alle alles spielt in Edinburgh. Und es gibt auch einige Charaktere, die angepasst bzw. neu eingeführt wurden. So ist es jetzt nicht weiter wunderlich, dass es hier eine Polizistin gibt, die mithilft aktiv, die es im Buch nicht gibt. Das ist dann einfach der Tatsache geschuldet, dass man 2025 sich dann eben einen weiblichen Charakter dazu denkt, damit die Männer nicht die ganze Zeit eine Sausage-Party da unten im Keller feiern. Denn im Keller sitzt das Büro Department Q, für die gar nicht wissen, worum es geht. Es ist so, dass Karl Mork ein hochrangiger, aber nicht einfacher Kriminalbeamter ist, der mit seinem Kollegen James Hardy zu einem von einem uniformierten Polizist findet eine Leiche, gibt das weiter und die beiden sind zufällig in der Nähe und denken sich, ach komm, dann gehen wir dahin. Sie gehen also in ein Haus, wo so ein ganz normaler Streifenpolizist steht und wollen den auch so ein bisschen belehren, weil der hat seinen Job nicht so richtig gemacht. Der hat nämlich zum Beispiel nicht geguckt, ob der Täter vielleicht noch im Haus ist. Das sagen die mehr so spaßig. Aber siehe da, es tritt jemand aus der Ecke und knallt alle drei ab. Karl Mork überlebt das. Sein Freund überlebt es auch, ist aber ab da schwer gezeichnet, kann nämlich nicht mehr gehen. Und der junge Polizist, der vor Ort war, der stirbt. Das ist Teil 1 quasi der Geschichte. Das ist der erste rote Faden. Wir sehen also dann in der ersten Staffel, wie in 9 Folgen, wie diese Geschichte versucht wird aufzulösen. Karl Mork ist also selbst auch angeschossen, kommt nach Wochen wieder und kann natürlich nicht an seinem eigenen Fall arbeiten. Parallel dazu wird seine Chefin quasi dazu genötigt, eine neue Abteilung zu gründen, die sich mit Cold Cases beschäftigen soll. Hintergrund ist, dass es an einem anderen schottischen Ort eine Cold Case Auflösung gegeben hat, die Menschen waren da so happy drüber, so froh drüber, dass die Polizei plötzlich in einem guten Licht dastand. Und davon wollen jetzt alle eine Scheibe abhaben. Also werden im ganzen Land diese Cold Cases Büros geöffnet. Und weil die Chefin eh nicht weiß, was sie mit Karl machen soll, weil der noch zynischer ist, als er es vorher schon war, sagt sie, das ist jetzt deins. Da unten ist dein Büro und da unten ist wirklich, das sind die alten Duschzellen und die alten Toilettenzellen von diesem Trakt. Da kriegt er halt einen Schreibtisch hingestellt und erstmal keine Hilfe. Zur selben Zeit läuft ein syrischer, quasi, ich sag das jetzt mal so ein bisschen, Arbeitsloser im Polizeipräsidium auf und ab und sucht nach einem Job. Der war in Syrien, war er Polizei. Mitarbeiter, das gilt natürlich in England gar nichts, aber Akram Salim, so wie er heißt, bringt halt so tolle Leckerlis mit, dass die Leute, die da im Büro arbeiten, ihn immer wieder mal reinkommen lassen. Wie es der Zufall so will, darf Akram als Zivilist Karl Mork helfen, seinen ersten Fall rauszusuchen. Und er pickt sich die Entführung von Merit Lingard, einer Staatsanwältin, die nach dem Verlust eines großen Falls, also sie hat den leider verloren, plötzlich verschwindet. Und zwar auf einer Fähre. Und das ist der zweite große rote Faden. Das ist im Grunde die Geschichte von Erbarmen. Etwas abgewandelt. Im Buch ist es eine Politikerin, hier in der Serie ist sie Staatsanwältin. Im Buch ist es ein bisschen anders nachher am Ende, aber nichts davon ist so frappierend, dass man denkt, was habt ihr hier gemacht für einen Scheiß? Aber alles ist so gut gemacht, dass man selbst, obwohl ich den Film gesehen habe und das Buch gelesen habe, trotzdem die ganze Zeit mit Spannung dabei saß. Ich fand das sehr gut. Die Serie erlaubt dem Charakter natürlich viel Raum. Wir erfahren mehr von Karl Morgs Trauma und wir sehen sehr viel von der Merit Lindgaard, wie sie Staatsanwältin ist, wie sie ihre Arbeit gemacht hat, wie sie auch gelitten hat darunter. Und wir erfahren dann auch, und das will ich nicht spoilern und alle anderen spoilern das und deswegen lob mich jetzt mal, dass ich das nicht tue. Wir erfahren viel von ihr, aber wir leiden auch mit ihr. So, das ist nämlich ganz wichtig. So, ist jetzt Mo, ein bisschen kryptisch, aber ich will, dass ihr es guckt.
Mo, darf ich dich an der Stelle einfach mal loben?
Danke, das ist sehr nett. Das hat mich nämlich wirklich geärgert. Ich höre dann, wenn ich etwas wirklich mag oder hasse, auch gerne die Meinung anderer Leute. Ich höre andere Filmpodcasts. Ich habe es schon mal gesagt, es ist ja auch kein Geheimnis.
Und ich finde, das ist auch jedes Mal ein Dolch in meinem Herzen.
Ja, und ich finde es nicht gut, wenn man dann nichts Besseres zu tun hat, als im Grunde, ja, es passiert in der ersten Folge und zwar in der Abspannsekunde. Da passiert etwas. Und warum soll ich euch das erzählen? Dann ist doch die erste Stunde schon im Arsch. Ist doch viel spannender, wenn ihr es dann erlebt und euch dann freut darüber. Und ich habe mich da sehr drüber gefreut. Das haben sie sehr gut gemacht. Das ist toll gedreht. Matthew Good macht einen Spitzenjob. Wir haben hier, die Schauspielerin heißt Chloe Perry, spielt die Mary Lingard. Die macht auch einen Spitzenjob. Der Akram Salim wird von jemandem gespielt, den ich in meinem Leben vorher noch nie gesehen habe und jetzt ganz oft sehen will, weil ich nehme ihm das von der ersten bis zur letzten Sekunde ab. Die Charaktere sind näher am Buch. Die Charaktere haben mehr Raum zum Atmen und auch das Hinzutun von zwei Frauen, nämlich einmal Lea Byrne als eben DC Rose Dickinson, die dann später hilft, und Kelly MacDonald die die Psychiaterin spielt, zu der Karl Mork gehen muss nach diesem Vorfall, natürlich kein Wunder. Also sie hat mich ein bisschen genervt, muss ich sagen. Also geht er einmal zu oft zur Therapie. So, aber auch das ist der Aufhänger für in weiteren Staffeln, ist es so ein Will-They-Won't-They-Ding wahrscheinlich zwischen den beiden. Nehme ich den nicht krumm, weil das ist schon für eine breite Masse gemacht, aber es ist dunkel genug, es ist spannend genug, um wirklich dran zu bleiben. Und das hier ist das, also wenn die das weitermachen, können die alle 10 Bücher so verfilmen. Ich glaube, das wird ein riesen Erfolg. Ich fand die durchweg gut. Es gibt hier keine Sekunde, wo man lange aufs Handy gucken will oder sowas, sondern man will dabei bleiben. Matthew Good trägt das hier. Es macht Spaß zu gucken. Also ich kann euch das unbedingt nur empfehlen. Und auch wenn ihr sagt, ja, das wird jetzt gerade so gehypt und alle reden drüber. Ja, das hat in diesem Fall tatsächlich einen Grund. Das ist gut. Das wird auf den besten Listen dieses Jahres landen. Ganz sicher.
Okay. Du hast jetzt viel erzählt dazu. Es war jetzt wirklich eine krasse Informationsflut. Sag mir mal noch mal ganz kurz, also Department Q, die Serie, basiert die jetzt auf einem bestimmten Roman oder ist das so ein bisschen Best-of von vielen oder ist ein Roman?
Es ist das erste Buch. Sie haben ganz stringent das erste Buch genommen und verfilmt. Und was im Film, es gibt ja auch Erbarmen, den Film, den ich euch auch empfehlen
also
kann.
Also es ist die Handlung von dem Film, sozusagen.
Ja, etwas abgewandelt und mehr, also man merkt, dass, also wenn du den Film kennst, merkst du, hier haben sie mehr Luft gehabt, um das Buch zu erzählen. Du kriegst halt mehr nebenbei. Wir erfahren jetzt oder wir erkennen, warum Karl Mork ist, wie er ist. Wir kennen ja alle diesen Grumpy Cop und das ist ja auch so eine Trope, die halt viele schon immer benutzt haben. Und wir erfahren halt, warum das so ist und erfahren halt mehr aus seinem Umfeld. Und das ist im Film in der ersten Verfilmung eben nicht der Fall. Das gibt's dann nicht. Und wie gesagt, ich habe den gesehen und fand das hier trotzdem durchweg spannend.
Ja, also ich frage nämlich nochmal nach, weil ich das so ein bisschen für mich einordnen muss. Denn damals die Filmreihe, die fand ich stabil, aber ich habe halt die nicht überragend bewertet.
Nee.
Sondern wirklich gut bewertet habe ich nur den vierten. Den fand ich richtig gut. Denn das war Verachtung, war der vierte. Den fand ich sehr gut, weil ich da auch die Story am besten fand von allen, die erzählt wurden. Was also bedeutet, ich kann mit der Konstellation prinzipiell halt viel anfangen und deswegen ist es jetzt, glaube ich, für die Serie einfach auch gut, weil ich prinzipiell was da drin sehe und auch mir was rausnehmen kann. Und wenn das eben gut gemacht ist, dann eben umso mehr. Und da ich jetzt einfach prinzipiell nicht der wahnsinnig Riesenenthusiast bin, so generell bei Krimis, muss es eben dann auch immer irgendwas Spezielleres sein, damit ich so am Ball bleibe. Und das war eben vor allen Dingen im vierten Film so. Und wenn die Serie einfach gut gemacht ist, dann kann das funktionieren für mich.
Ja, also wie gesagt, ich mochte den vierten auch sehr gerne tatsächlich. Ich mochte auch den Erbarmen, also ich mochte die alle vier. Ich habe die auch unten in meiner Box drinne. Ich mochte die Schauspieler. Ich nehme auch dem Schauspieler hier den grimmigen Karl Mork ab und so. Und es hat halt das mehr Nordic-Flair, weil es spielt halt in Kopenhagen. Also alles ist grau und schlottrig und kalt und so. Das geht jetzt hier natürlich ab. Also der Ton ist deutlich wärmer. Wenn man sich die Kachel anguckt, denkt man sogar, das spielt irgendwie den 70ern. Aber es ist auch zeitlos. Also es spielt auch die Zeit spielt hier gar keine Rolle. Die einzige Zeit, die hier genannt wird, sind 4 Jahre. Also der Cold Case ist 4 Jahre alt und das ist die einzige Zeit, die du quasi um die Ohren gehauen kriegst. Ansonsten, das könnte in den 70ern, in den 80ern sein, das kann jetzt sein und die tragen halt alle solche Klamotten und sitzen in Büros mit schrecklichen Tapeten und so. Das spielt halt gar keine Rolle. Das hier ist ein bisschen farbenfroher im Vergleich zu dem anderen. Und ich glaube schon, wenn du dich hier drauf einlässt und hast Bock da die Zeit zu verbringen, es ist fast 8 Stunden, wirst du auf jeden Fall belohnt, das glaube ich schon.
Gut, ja, mal gucken, wann ich dazu komme. Ich muss ja noch Mobland gucken. Ja. Das werden wir dann also sehen, wann ich zu all dem komme. Aber witzig, ne? Ich hab ja auch schon jetzt die letzten, glaube ich, 2 Jahre auch immer gesagt, ja, Serien und so, ich greife lieber mal zu einem Film. Man muss aber jetzt irgendwie aktuell doch zu viel Serien greifen, weil da einfach Qualität auch kommt. Man merkt, dass da sind viele sehr gute Sachen jetzt in letzter Zeit dabei, die man irgendwie nicht umhinkommt zu schauen.
Ja, das finde ich auch. Also ich habe auch so das Problem, dass ich eigentlich ganz viel gucken will, gleichzeitig parallel Dann denke ich mir aber immer, wenn ich mich jetzt auf sowas wie Mobland zum Beispiel versus Department Q, wenn du beides guckst in derselben Woche, ja, einen Tag das, das wäre für meinen Kopf, wäre das nicht gut. Also ich, also mein komischer Kopf, der braucht halt, deswegen poche ich da auch immer so drauf. Ich brauche die Möglichkeit, dass ich das in meinem Tempo am Stück gucke, ohne Unterbrechung. Und das sind beides so Serien, die profitieren meiner Meinung nach davon, dass du in diesem Flow dann drin bleibst.
Ja, verstehe genau, was du meinst. Das ist wirklich... Das
da gibt ja so andere Serien wie The Bear, du hast ja The Bear geguckt. Da ist es für viele wichtig, dass sie nach ein, zwei Folgen mal eine Pause machen und durchatmen und runterkommen.
Alles Lappen, die nichts aushalten.
Ich habe jetzt schon mal in The Pit reingeschnuppert, eine Serie, von der ich hoffe, dass sie noch dieses Jahr nach Deutschland kommt. Das ist so quasi das neue Emergency Room, auf Hektisch gedreht und so. Da ist es wahrscheinlich auch gut, wenn man dazwischen mal einen Tag eine Pause lässt, weil man sonst Puls kriegt nonstop. Aber ich finde halt auch gerade, ich habe es einfacher, gerade Serien zu finden als Filme. Das muss ich schon sagen. Also gerade die Filme, die dann quasi gedroppt werden auf den Streamern, die da im Moment ist da die Qualität einfach nicht so geil.
Ja, das muss man auch dazu sagen. Aber witzig, weil du es gerade erwähnt hast, ne? Ich gehe gerade so durch gedanklich. Ich konnte mich nie so richtig für so Arztserien oder sowas begeistern. Nee? Das ist gar nicht meins. Auch bei Filmen mag ich das, wenn das Setting ins Krankenhaus wechselt, meistens nicht besonders.
Okay. Naja, Emergency Room war damals, als das im Fernsehen lief, das war 94. Also, ne, das war wie eine Offenbarung. So eine Serie hast du noch nicht gesehen. Das ist halt von Michael Crichton geschrieben. Das ist so wurde der hektische Tagesablauf in einer Notaufnahme noch nie gezeigt. Schauspieler Noah Wiley, George Clooney, Anthony Edwards, alle spitzenmäßig und du hast dich reinverliebt in die. Und ich weiß gar nicht, 13 Staffeln, glaube ich, oder mehr. Mittwochabends lief das. Ich habe das mit meiner damaligen Freundin sehr gerne geguckt. Sie ist Arzthelferin. Wir beide saßen da mit dem Stethoskop um den Hals gelegt, damit wir auch eingreifen können, wenn es nötig ist. Und ich habe das geliebt.
Ich habe da gegenseitig Doktorspiele danach gemacht, das ist mir doch schon klar.
Ja, da gibt es ja auch eine Folge, also Emergency Room gibt es ja auch eine Live-Folge. Das war auch so ein Experiment, eine Live-Folge zu machen. Und es gibt eine Quentin Tarantino-Folge. Also, das sind alles Gründe, wo man mal reingucken könnte.
Naja, es ist halt, ja, aber es ist halt so ein Setting, das ist eben, ne, so sehr mich andere Settings total abholen, ne, amerikanisches Hinterland bin ich dabei, Postapokalypse bin ich dabei, auch witzigerweise so Anwaltszeug bin ich auch immer dabei, aber bei Krankenhaus und so, da bin ich weg.
Genau, vielleicht fängst du da mit einer neuen an, die dann versucht, und ich hoffe, dass das so ist, ich habe ja auch erst eine Folge geguckt, dass sie nicht den Fehler macht mit zu viel Beziehungsdrama, denn das macht die meisten Arztserien dann kaputt. Aber es fängt schon mal sehr verheißungsvoll an. Und Noah Wiley ist back. Er spielt hier die Hauptrolle. Also für mich ist das quasi so ein Recall zu alten Emergency-Room-Zeiten 10 Jahre später. Aber wir schweifen schon wieder ab und reden über was ihr alle noch gar nicht gucken könnt. Es sei denn, ihr guckt es schon. Klink, klick.
Zwinker, zwinker. Es sei denn. Ja. Dann ziehen wir unsere Ärsche aus dieser fadenscheinigen letzten Sektion heraus.
Ja.
Und gucken einfach mal, was wir noch mit dem angebrochenen Tag so machen. Ich schneide den Bums hier und dann geht das raus in den Äther. Wenn ihr das jetzt raus hört, dann hat das schon geklappt.
Ja, und dann ist das immer noch mehr Qualität, als die meisten anderen abliefern. So sieht's doch aus.
Vor allen Dingen die anderen Filmpodcasts. So, Schluss jetzt. Tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Bye, Beichen, und habt eine schöne Zeit.